Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Ostschweiz, unsere Themen heute Abend. Es hat Nerven gebraucht, am Schluss bleibt die Freude. So ist es heute am St. Galler Bauer Markus Ritter gegangen. Er ist neuer Präsident vom Schweizer Bauernverband. Es hat viele Einsprachen gegeben, jetzt ist es bewilligt. Die Baukommission von der Stadt Wil macht den Weg frei für das umstrittene Islamzentrum. Es hat an der Unterstützung gefällt in der eigenen Reihe. Ein SVP-Vorstoss für tiefere Managerlöhne bei der Thurgauer Kantonalbank hat keine Chance gehabt. Und es hat sie für immer geprägt, Zeit als Verdingkind. In einer Ausstellung in St. Gallen kommen sie zu Wort. Das Wetter, morgen gibt es viele Wolken. Am Mikrofon Lea Führer. Samt vom schweizerischen Bauernpräsident bleibt in der Ostschweiz. Gut 450 Delegierte haben heute den St. Galler CVP-Nationalrat und Biobauer Markus Ritter gewählt. Im vierten Wahlgang nach einer spannenden Ausmachung gegen den Berner SVP-Kandidat Andreas Ebi. Für die Ostschweizer ist das ein grosser Tag. Auch der Präsident vom Bündner Bauernverband, der Hans-Jörg Hassler, freut's.
Ich habe wirklich Freude an dieser Wahl und ich bin sehr befriedigt. Er ist ein sehr gründlicher Schaffer. Er engagiert sich enorm für Anliegen, die er hat. Und ich bin ganz sicher. Und da bin ich absolut zuversichtlich und gleichzeitig auch beruhigt, dass wir für die nächsten 10 Jahre einen absolut guten Präsident werden haben.
Gerade nach der Wahl hat der Christian Ströbin vom Regionaljournal Bern mit dem neuen Schweizer Bauernpräsidenten aus Altstetten, Markus Ritter, geredet.
Markus Ritter, ihr habt den Kampf gegen Berner gewonnen, relativ deutlich im vierten Wahlgang. Wie habt ihr jetzt die Ausmarchung erlebt hier in Bern?
Es war ein Wechselbad von den Gefühlen. Im ersten Wahlgang war ich auf dem dritten Platz. Nachher habe ich relativ viel zugelegt, direkt auf der ersten, und konnte den Vorsprung kontinuierlich ausbauen. Es war sehr spannend. Es hat auch ein bisschen Nerven gebraucht heute Morgen. Und ich bin sicher überglücklich, dass es am Schluss auch deutlich gelangt hat, dass es am Schluss eine klare Wahl für einen neuen Präsidenten gegeben hat.
Nicht zuletzt wegen der welschen Stimmen, erstaunlicherweise. Könnt ihr noch das Phänomen erklären?
Die Romans haben sich relativ früh dafür ausgesprochen, vor allem Prometer, dass der Wechsel unter den Parteien beim Präsidium wieder stattfindet. Dass eben die Verankerung von der Schweizer Landwirtschaft in den Parteien weiterhin breit bleiben tut. Wenn Sie mich fragen, wann haben Sie erst mal den Club, das könnte klappen, das ist da gewesen, wo Prometer die Unterstützung für meine Kandidatur bekannt hat.
Jetzt hat der St. Galler Bauernverband, das Präsidium müsst ihr wahrscheinlich aufgeben. Stimmt die Einschätzung?
Es ist so, wir haben eine Amtszeitbeschränkung von 8 Jahren. Also Ende März vom nächsten Jahr wäre hin wie her meine zweite Amtszeit abgelaufen. Unsere Regionalsektionen und Fachorganisationen sind bereits im Vorschlag unterbreitet. Also wir haben die Wahl bereits letztes Jahr im März bekannt gegeben, dass höher kommt. Und jetzt läuft die Zeit für die Eingabe der Vorschläge. Also die Neuwahl vom Präsidenten vom St. Galler Bauernverband wird am 26. März 2013 sein.
Der schweizerische Bauernpräsident steht vor einer Haufen Herausforderungen, politisch, wirtschaftlich. Was packt er als erstes an?
Es ist ein bisschen diktiert auch von der Tagesagenda, natürlich jetzt im Parlament. Also zurzeit ist die AP1417 natürlich sehr aktuell. Da muss man uns vertieft damit befassen und auch unsere Ressourcen in entsprechende Gespräche hineinbringen. Dann die Swissness-Vorlage, die ebenfalls im Ständerat, nachher wieder in den Nationalrat kommt, da wird ebenfalls weit vorne sein. Und natürlich die Revision vom Raumplanungsgesetz, wo bereits die Abstimmung ja angesagt ist, auf den 3. März 2013. Also da werden die ersten Themen sein.
Aber es ist ein grosser Spagat, oder? Also zwischen dem St. Galler Grossbauer und dem Berner Oberländer Bergbauer, das sind Welten.
Ja, also ich persönlich bin am Bergbetrieb, zu Altstetten, gegen den Stoss auf. Und wir haben in der ganzen Schweiz haben sehr unterschiedliche Verhältnisse. Der Kanton St. Gallen hat 40% Berggebiet, 40% Tal und 20% Hügelgebiet. Also wir müssen die Schweiz im Kleinen. Und darum kenne ich da auch ein bisschen, dass man da die Meinungen zusammenbringen muss.
Sagt der frisch gewählte Bauernpräsident Markus Ritter aus Altstetten. Die Frage gestellt hat der Christian Ströbin. Die Baukommission von der Stadt Wil gibt grünes Licht für das umstrittene islamische Begegnungszentrum. Die über 200 Einsprachen hat die Kommission geklärt und ist jetzt zum Schluss gekommen, dass nichts gegen das geplante Zentrum spricht. Es gäbe aber eine Auflage, sagt Markus Zunzer vom Wieler Baudepartement.
Verkehrsführung ist etwa ein Thema gewesen. Man befürchtet, dass da viele Autos kommen, wo es auch könnte, eine Art wie Verstopfungen geben von der Strasse. Darum hat man die Auflage gemacht, wenn sie wirklich grössere Anlässe haben, und das sind eigentlich wenige, dass sie dann eine Verkehrsregelung organisieren müssen, dass eben das geordnet abläuft.
Gibt es in den nächsten zwei Wochen keine Rekurs, kann es mit dem Bauen vom Islamischen Begegnungszentrum Zwil bald losgehen. Doppelt so viel verdienen wie ein Thurgauer Regierungsrat, das geht nicht, haben zwei SVP-Kantonsräte gefunden. Sie haben die Löhne der Manager bei der Thurgauer Kantonalbank darum stutzen. Der Thurgauer Grosse Rat hat diesen Vorstoss heute aber abgelehnt. Die Unterstützung hat der SVP auch in der eigenen Reihe gefällt. Philipp Inauen.
Die Geschäftsleitungsmitglieder der Thurgauer Kantonalbank sollen nicht mehr als 540'000 Franken verdienen. Das haben die SVP-Kantonsräte Hermann Ley und Vico Zahnd gefordert. Und sie haben mit dieser Idee heute teilweise auch Sympathie bei den politischen Gegnern gehabt. Zum Beispiel beim Alex Heller von der SP.
Die Politik muss dem Markt Grenzen setzen, wo er versagt. Lohnobergrenzen in Gesetzen festzuschreiben, finde ich also nicht gesetzesunwürdig, wie der Regierungsrat in der Beantwortung schreibt, sondern ein effizientes, demokratisches Mittel zur Bekämpfung von Missbräuchen in der Lohnpolitik eines Unternehmens.
Auch wenn es einzelne Stimmen von der SP gegeben hat und auch wenn viele Redner gesagt haben, dass die hohen Managerlöhne der Bevölkerung nicht passen, der Vorstoss hat einen schwierigen Stand gehabt. Gerade auch in der SVP selber. Die Fraktion war gespalten, ein Teil hat sich klar gegen den Lohndeckel gestellt. Die SVP-Kantonsrätin Verena Herzog.
Wenn der Grossrat mit der TKB-Entlöhnung nicht einverstanden ist, hat er es in der Hand, die Bankräte dazu zu bringen, nötige Massnahmen zu ergreifen, im schlimmsten Fall Bankräte abzuwählen. Zurzeit besteht allerdings absolut kein Handlungsbedarf. Die TKB funktioniert ausgezeichnet.
Auch der Thurgauer Regierungsrat hat den Vorstoss abgelehnt und hat sich am Schluss zusammen mit den anderen Gegnern durchgesetzt. Der Vorstoss ist mit 77-29 Stimmen abgelehnt worden.
Der Philipp Inauen. Die Thurgauer Kantonalbank kann die Löhne der Geschäftsleitungsmitglieder also weiterhin selber bestimmen. Diskussion im Grossen Rat hat auch der Verwaltungsratspräsident der TKW, der René Bock, mitverfolgt. Karin Kobler hat mit ihm geredet und ihn zuerst gefragt, wie er die Debatte miterlebt hat.
Es war eigentlich zu erwarten, dass das Thema sehr emotional und auch sehr kontrovers diskutiert wird. Der Bankrat hat Verständnis für die öffentliche Diskussion. Wir haben auch Verständnis für gewisse Ärger und Unzufriedenheit, die aufgrund von Verfehlungen in der Finanzindustrie in der breiten Bevölkerung einfach herrscht.
Aber Sie finden, bei Ihnen müssen wir nichts machen?
Das kann man so nicht sagen. Wir sind einfach zufrieden und froh, dass die Politik vom Kanton Thurgau die langjährigen Spielregeln, die wir zwischen Regierung und Bankrat haben, dass wir die aufrechterhalten. Das ist ein Vertrauensbeweis dem Bankrat gegenüber. Und der Bankrat von der TKB wird auch weiterhin sehr sorgsam und mit Augenmass in dem Thema umgehen.
Der Thurgauer Finanzdirektor, der Bernhard Koch, hat ja so am Schluss noch wie einen Appell an sich gerichtet und hat gesagt, so Diskussionen müssen stattfinden, aber irgendwie kann man nicht einfach in den Alltag zurückgehen und nichts machen. Das war ja auch ein Aufruf an Sie.
Wir stehen in sehr engen Dialog mit der Regierung vom Kanton Thurgau. Das Thema haben wir bereits vor all den Emotionen vor einem Jahr mit der Regierung zusammen aufgenommen. Wir sind darum auch jetzt schon so weit, dass wir das Entschädigungsreglement entsprechend überarbeitet und was angepasst haben. Da hat der Regierungsrat auch gesagt, wir haben das zur Kenntnis gebracht und von dem her denken wir, dass wir gemeinsam auf einem thurgauisch guten Weg sind.
Also das heisst, Sie haben den Lohnkostendach eigentlich eingeführt?
Wir haben ein Modell eingeführt, wo Kompensationen entsprechend der heutigen Gegebenheiten regelt.
Der Verwaltungsratspräsident der Thurgauer Kantonalbank, der René Bock. Die Nachwehen von der Glarner Gemeindefusionen sind noch nicht ausgestanden. Mit der Bildung von drei grossen Gemeinden vor bald zwei Jahren sind auch die Aufgaben neu verteilt worden. Für die Schule sind jetzt zum Beispiel die Gemeinden allein zuständig, für das Sozialwesen oder den öffentlichen Verkehr allein der Kanton. Entsprechend sind auch die Steuereinnahmen verteilt worden. Aber die Gemeinden sehen Potenzial zum Nachbessern und das haben sie heute im Parlament auch nochmal betont. Maria Lorenzetti.
Die drei Glarner Gemeinden wollen für die Zukunft ein grösseres Stück vom gesamten Finanzkuchen. Oder wie es der Präsident von Glarus Nord, Martin Lauper, sagt.
Insgesamt glauben wir, dass der Kanton mit den Gemeinden zusammen genügend Steuererträge hat, aber dass wir wettet, die Verteilung von diesen Erträgen hinterfragen und gerechter verteilen.
Schliesslich sagen, seit man Gemeindefusionen entworfen hat, noch viel mehr Aufgaben und damit Kosten von aussen kommen. Durch die neue Pflegefinanzierung oder durch HAMOS. Kommt dazu, dass die Lerner in letzter Zeit mehrere Steuersenkungen beschlossen haben, die zumindest kurzfristig die Einnahmen schmelzen lassen. Die Gemeinden budgetieren Defizit. Besonders auf neue Einnahmen angewiesen ist Gemeinde Glarus Süd, sagt der Gemeindepräsident dort, der Thomas Hefti. Nach dem Zusammenschluss sei mit Glarus Süd eine flächenmässig wirklich grosse Gemeinde entstanden, der Kosti. Und da hofft man sich einen Zustupf. Ein noch nicht behandelter Vorstoss aus dem Hinterland fordert, dass der Topf vom Lastenausgleich von heute 1 Million Franken auf 5 Millionen aufgestockt wird.
Wir haben ein Gefäß, das finanzausgleichsmässig funktioniert. Ein Lastenausgleich dotiert mit 1 Million. Die 1 Million muss für den ganzen Kanton langen im Moment. Und Glarus Süd hat 2/3 der Fläche. Das heisst, dass 2/3 der Aufgaben vom Unterhalt der Fläche auf der Gemeinde liegen.
Beim Glarner Finanzdirektor Rolf Wittmer läutet bei so Forderungen die Alarmglocke. Nach knapp 2 Jahren können wir nicht wirklich beurteilen, wie die Situation der Gemeinde sei. Vieles muss sich noch einspielen, sagt er. Über den Lastenausgleich können wir reden, aber der Rahmen liegt weit unter den geforderten 5 Millionen.
Für mich persönlich ist das ein Betrag, der viel zu hoch ist. Man muss den Anreiz setzen, dass Gemeinden mit den Mitteln sparsam umgehen. Und die heutige Debatte hat ja auch gezeigt, dass nach wie vor Zweifel da sind, ob Gemeinden ihres Einsparungspotenzial schon ausgenutzt haben. Also, das kommt ja nicht von der Regierung, sondern auch von den Landräten, die sagen, ihr müsst mal eure Personalbestände überprüfen.
Gar nicht mit sich reden lässt der Finanzdirektor über die Idee vom Vertreter von Glarus Süd, dass der Kanton den Gemeinden Mittel aus dem Finanzausgleich vom Bund würde überlassen, weil sie ja jetzt zum Teil frühere Kantonsaufgaben übernommen haben.
Nein, das ist über Finanzausgleich, den ich nicht diskutiere. Der ist sakrosankt. Das ist ein Finanzausgleich zwischen Kanton und Bund. Das ist illusorisch, dass der Kanton da würde der Gemeinde Geld abgeben.
Viel Diskussionsstoff jedenfalls für den Rundtisch zwischen Kanton und der Gemeinde. Die sind die Verhandlungen über die Verteilung von Steuerprozent, über die Aufstockung vom Lastenausgleich und über den Personalbestand in der Gemeinde. Im Jahr 2015 soll dann ein weiterer Bericht den Erfolg der Gemeindefusionen und die Verteilung der Gelder überprüfen.
Die Kantone Thurgau, St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden haben heute das Projekt Expo 2027 offiziell gestartet. Für knapp 300'000 Franken arbeiten 3 Firmen jetzt einen Ideenwettbewerb aus. Bis dann aber das endgültige Ja zu der Expo Ostschweiz-Bodensee kommt, können wir aber nach jeder Etappe wieder die Notbremse ziehen, sagt der Präsident von diesen 3 Expo-Kantonen, der Thurgauer Regierungsrat Jakob Stark.
Ich bin überzeugt, dass es ganz gut könnte werden. Ich bin aber auch überzeugt, dass Stolpersteine da sind. Und wenn ich vor allem weiss, dass die Leute, die sich engagieren für etwas, am Schluss in so einer Eigendynamik hinein sind, dass vielleicht die Antenne für die Realität verlieren und darum müssen wir uns zwingen, nach jeder Etappe ganz grundsätzlich nochmal sagen, was sind die Vor- und Nachteile, was sind die Risiken und Chancen.
Der Jakob Stach will verhindern, dass die gleichen Fehler passieren wie bei der letzten Expo. Der Martin Heller und der Reinhard Frey sollen sie jetzt richten. Sie haben schon die Expo 02 in den Händen gehabt und machen jetzt einen Ideenwettbewerb. Der Philipp Gemperle hat vom Reinhard Frey wissen, wie sie jetzt genau auf die Ideensuche gehen.
Wir planen im Visionsworkshop die Ostschweiz gesellschaftlich, kulturell, wirtschaftlich, politisch vielfältig abzeichnen können. Aus dem Visionsworkshop wird man ja gewisse Visionen, wie ein Expo 2027 soll aussehen, rausholen. Und darum wollen wir da Leute einbeziehen, die aus allen Schichten kommen und da mitarbeiten.
Haben Sie schon irgendeine Vision, eine Vorstellung, wie die Expo könnte aussehen?
Nein, habe ich nicht. Man muss sich vorstellen, wenn man zurück in 2002 und dann 16 Jahre zurück schauen, dann wäre das 1986 gewesen. Da hat es noch kein Nattel gegeben, da hat es noch kein iPhone gegeben, kein iPad gegeben. Und jetzt, in 16 Jahren, wie ist die Welt denn? Also 2027. Also da muss man schon abwarten und einfach offen sein, neugierig sein, was könnte sein und das wenn wir mit verschiedenen Leuten rausholen.
Aber die Herausforderung wird es ja sowieso haben. Man ist ja trotzdem dann noch früh, auch wenn Sie es jetzt 2019 sollte ja das Parlament dann entscheiden. Auch dann wissen Sie ja noch nicht, wie es denn 2027 auf dieser Welt aussieht.
Das ist richtig, aber wir müssen das auch nicht wissen, weil die Visionsworkshop und das Ergebnis daraus und der Masterplan, das soll ja eigentlich dann für den Ideenwettbewerb Basis sein, wo uns dann Architekten, Künstler, Szenografen sollen sagen, wie Expo 2027 könnte aussehen und das wäre dann im Jahr 2015, 16 wahrscheinlich der Fall. Und auch die, da muss nicht fixes schon in Stein gemeißelt da sein, sondern es muss Ideen sein, wie könnte eine neue Landesausstellung sein, wo Partizipation, Nachhaltigkeit und Chancen von einer Expo in der Ostschweiz, wo auch standortpromotionsmässig sehr interessant sein kann, wie die auslagen könnte.
Sie, Reinhard Frey und der Martin Heller und Führer, Partneradvokaten, bereiten das zusammen vor. Sie und der Herr Heller sind bei der Expo 02 schon dabei gewesen. Kann man sagen, das gibt wahrscheinlich wieder etwas Ähnliches?
Nein, kann man gar nicht sagen, überhaupt nicht. Ich denke, es ist wichtig, dass man Learnings aus der Expo 02 mitnehmen kann. Das ist am besten natürlich mit Leuten, die da selber dabei gewesen sind, wie der Herr Heller und ich. Aber dass man eben auch auf Basis von dem dann die Erfahrungen, die positiven Erfahrungen auch mitnimmt und keine Fehler macht, die man hier gemacht hat. Ich denke, das ist sehr schmal überhaupt die Möglichkeit, dass man mit ehemaligen Expo-Machern etwas Neues, Grundlagen kann schaffen für einen neuen Ideenwettbewerb. Also es wird sicher keine Expo 02 Kopie geben, sondern es gibt etwas Neues, etwas Ostschweizerisches.
Der Reinhard Frey, der jetzt mit dem Martin Heller einen Ideenwettbewerb für die Expo Ostschweiz-Bodensee 2027 plant. Die Frage gestellt hat Philipp Kemperli. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf DRS1. Es ist jetzt 13 Minuten vor 6. Sie haben es früher nicht einfach gehabt. Für dein Kind, die bei Bauern gearbeitet haben und es manchmal nicht besser hatten, wie die Tiere im Stall. Sie kommen jetzt zu Wort in der Wanderausstellung «Für dein Kinder reden». Am Freitag hat sie in St. Gallen im Historischen und Völkerkundmuseum Vernissage. Der Sascha Zürcher ist heute schon mal durch die Ausstellung.
Licht in ein dunkles Kapitel von der jüngeren Schweizer Geschichte bringen. Das will der Verein «Geraubte Kindheit» mit seiner Ausstellung. Für die Macherin von deren Ausstellung, Jacqueline Häusler, ist klar, viele von den Kindern sind dortmal durch die Hölle gegangen.
Die Kinder haben sicher sehr gelitten. Sie waren total abgeschnitten von ihrem Herkunftsumfeld, von ihren Familien, haben meistens überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt. Sind dort, wo sie angekommen sind, sind sie ja eben meistens, wenn sie schlecht gehabt haben, aufgenommen worden als Arbeitskräfte, als kleine Knechtli und Mäckli und nicht als Kind. Das heisst, wir haben sie nicht aufgenommen im neuen Familienumfeld. Sie hatten einfach niemanden, gehabt, der zu ihnen gestanden hat, der sie lieb hat, der sich für sie eingesetzt hat.
Diesen Kindern von dort mal heute eine Stimme geben, das will die Wanderausstellung, die in der Schweiz schon an 8 verschiedenen Standorten war. Vor 3 Jahren ist sie in Bern eröffnet worden. Seither haben sich 85'000 Personen für das Schicksal der Verdienkinder in der Schweiz interessiert. Jacqueline Häusler hat die Ausstellung gemacht. Sie schwärmt von den vielen guten Begegnungen mit Besucherinnen und Besuchern, die sie bis jetzt gehabt hat.
Es ist sicher die Reaktionen der direkt Betroffenen, aber auch von ihren Angehörigen, dass das sehr, sehr gut aufgenommen wird, dass man jetzt endlich über das Thema redet, dass man ihnen da den Raum gibt, dass sich die offizielle Schweiz jetzt auch mit dem auseinandersetzt, was da passiert ist. Es hilft auch sehr in der Familie selber, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es eben auch im privaten Kontext sehr häufig einfach auch tabuisiert ist.
Man hat also nicht darüber geredet. Die Ausstellung, die lässt ehemalige Verding- und Heimkind in persönlichen Bericht zu Wort kommen. In verschiedenen Forschungsprojekten sind 300 Interviews gemacht worden. Ein paar davon gehört man in dieser Ausstellung. Da erzählen die Betroffenen über ihr Leben und den Umgang mit ihren Erinnerungen.
Da ist die Rede von groben Übergriffen, von täglichen Gewaltanwendungen, von sexuellen Übergriffen, von einfach schlecht und lieblos behandelt werden, von sozial ausgrenzt werden, von müssen auf den Keller steigen essen und so weiter. Das ist die ganze Bandbreite da, von eben nur kann verstanden werden, wenn man das System verstanden, dass die Kinder nicht als Kind aufgenommen worden sind, sondern als Knecht und Mägd.
Als gratis Arbeitskräfte also sind die Kinder ausgenutzt worden. Davon hört man zum Teil neue Ton, zum Teil Mitbild, ehemalige Verding und Heimkind erzählen. Im Radio dürfen diese Gespräche allerdings nicht ausgestrahlt werden. Nur eine Frau hat laut der Ausstellungsmacherin Jacqueline Häusler ihre Einwilligung gegeben. An einer Station der Ausstellung kann man dann das Erlebnis per Knopfdruck abrufen und im Kopfhörer hören, wenn die Frau davon erzählt, wie sie als vierjähriges Mädchen ins Kinderheim einsiedeln gebracht worden ist.
Ich muss sagen, es war nachher das Graue gewesen. Also in diesem Heim bin ich so psychisch und physisch, also körperlich und seelisch gefoltert worden, deutsch gesagt. Eingesperrt wie eine Verbrecher in einem Raum, der nicht raus schauen konnte, Schiefertüren hatte und fast wahnsinnig geworden bist.
Wie geht es an einem Kind, das von seinen Eltern getrennt wird und in einem fremden, lieblosen Umfeld muss aufwachsen? Wie leben Kinder ohne Bezugspersonen, ohne Geborgenheit? Wie sind die ehemaligen Verdingkinder damit umgegangen? Auch darauf gibt die Ausstellung Antworten.
Also sicher ist eben die Suche nach Wärme und Geborgenheit ist ein grosses Thema. Die haben sie gefunden im Stall, bei den Tieren. Die haben sie gefunden zum Teil in der Natur draussen. Es gibt vor allem Mädchen, die sich ganze Fantasiewelten aufgebaut haben, wo sie sich irgendwie immer eigentlich in einem Königreich bewegt haben, wo sie sich als Prinzessin gefühlt haben und so den Alltag all die Übergriff und irgendwie schwierige Situationen, die sie haben müssen erdulden quasi, wie das einfach von einer Parallelwelt aus beobachtet haben.
Die Erfahrungsberichte der Betroffenen decken historisch die Zeit zwischen 1920 und 1960 ab. Dass es so lange gegangen ist, bis man etwas unternommen hat, bis man die Missstände angegangen ist, das sorgt auch heute noch für Unverständnis. Für Jacqueline Häusler aber ist die Antwort eine einfache.
Also das eine ist sicher ganz konkret, dass man die Kinder sehr lange gebraucht hat als Arbeitskräfte in der Landwirtschaft. Dort, wo sie auch arbeitsintensiver war, wo es auch länger gegangen ist, bis man Maschinen hat einsetzen konnte, so im voralpinen Gebiet zum Beispiel. Das ist der eine Grund und nachher die juristische Grundlage. Es hat ja dann erst 1978 die Pflegekinderverordnung gegeben, die auch eine andere juristische Grundlage hat für den Umgang mit Kindern, die nicht zu Hause aufwachsen.
Als Besucher von der Ausstellung kommt man den Zeitzeugen Schritt für Schritt näher. Gleichzeitig kommt man einen Eindruck über von dieser Welt, wo sich die ehemaligen Verding- und Heimkinder drin bewegt haben. Die Ausstellung will die Missstände von dortmal an die Oberfläche bringen. Sie will aufrütteln und die Diskussion in Gang bringen. Und das hat immer auch erreicht, sagt die Ausstellungsmacherin Jacqueline Häusler.
Ist sehr emotional. Also es ist das, was man auch merkt, wenn Besucher und Besucherinnen da sind. Das ist sicher eine Ausstellung, die unter die Haut geht und die berührt, wo man nicht einfach so rausläuft und dann nachher es gerade wieder vergisst.
Jacqueline Häusler, die Macherin von der Ausstellung «Verdingkinder reden», die am Freitag St. Gallen im Historischen und Völkerkundmuseum St. Gallen Vernissage hat. Die Ausstellung geht bis am 1. April 2013. Es ist 6:07. Am 5:05 gibt es hier im Regionaljournal Ostschweiz auf DRS1 die wichtigsten Meldungen vom Tag und das Wetter. Zuerst aber einen Blick aufs Regionaljournal vom Abend.
Durchmesserlinie. 3 Kantone, 1 Projekt.
Zu teuer, nützt es nicht, braucht es nicht.
Das sagen die einen.
Eine einmalige Chance, wenig zahlen und viel profitieren.
Das sagen die anderen. Die Durchmesserlinie der Appenzellerbahnen soll die Bahnlinie Appenzell-St. Gallen und die von St. Gallen auf Trogge zusammenhängen. So müssten die Leute nicht mehr umsteigen. Kostenpunkt 90 Millionen Franken. Das Regionaljournal Ostschweiz sendet morgen live vom Perron im Bahnhof der Appenzellerbahnen St. Gallen. Das Gast ist auf der Pro-Seite die Ausser- Verkehrsdirektorin Marianne Koller und von den Gegnern der St. Galler SVP-Politiker Heini Seeger. Über das Dafür und den Wider, über die Details des Projekts und die Auswirkungen für die Passagiere reden wir in unserem Region unterwegs. Morgen live vom Bahnhof St. Gallen am Abend 17:30 hier auf DRS1.
Es ist 17:05, Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf DRS1. Hier die wichtigsten Meldungen vom Tag im Überblick. Samt vom schweizerischen Bauernpräsident bleibt in Ostschweizer Händen. Der St. Galler Markus Ritter ist der Nachfolger vom Thurgauer Hans-Jörg Walter. Der 45-jährige Markus Ritter aus Altstädte ist CVP-Nationalrat und zurzeit Präsident vom St. Galler Bauernverband. Er hat sich heute zu Bern gegen drei andere Kandidaten durchgesetzt. Die Manager von der Thurgauer Kantonalbank können weiter gleich viel verdienen. Der Grossrat will die Löhne nicht begrenzen. Das Kantonsparlament hat den entsprechenden Vorstoss von zwei SVP-Kantonsräten abgelehnt. Sie wollten, dass Geschäftsleitungsmitglieder von der Kantonalbank nur noch 540'000 Franken verdienen dürfen. Das geplante islamische Begegnungszentrum in der Stadt Wiel kommt einen grossen Schritt weiter. Die Baukommission hat die über 200 Einsprachen geklärt und jetzt grünes Licht gegeben. Gibt es in den nächsten zwei Wochen keine Rekurs, kann es mit den Bauarbeiten vom islamischen Begegnungszentrum zu Wiel bald losgehen. Die Wetteraussichten mit der Claudia Stocker von SF Meteo.
Der Donnerstag liegt ein durchzogener Tag. Vor allem im Thurgau und Richtung Toggenburg und im Appenzell ist es ziemlich dicht bewölkt und die Wolken die bewegen sich auch nicht gross den Tag durch. Je weiter dass man aber in die Berge kommt, desto besser wird das Wetter. Gerade in den Glarner Alpen könnte es doch ein paar sonnige Abschnitte geben. Temperaturen liegen auch morgen im milden Bereich. 5 Grad gibt es in Herisau, 6 Grad in Wattwil und in Frauenfeld und 7 Grad in Sargans. Am Freitag sieht das Wetterbild ganz ähnlich aus. Viel Restwolken oder Hochnebel im Mittelland, obenaus freundlicher, aber auch nicht ganz wolkenlos.
Das Regionaljournal Ostschweiz mit einzelnen Beiträgen, Hintergrundinformationen zu Abstimmungen und ganzen Sendungen im Internet unter regionaljournal.ch, dort auf Ostschweiz klicken. Verantwortlich für die Sendungen heute, Peter Draxler, am Mikrofon verabschiedet sich die Lea Führer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.